Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Spiel mit der eigenen Evolution.
Eingriff ins menschliche Erbe.
Auf dem Weg zum Mischwesen.
Wird das Basteln am Erbgut zur Normalität?
Die Zukunft unserer Spezies.
Der unterlegene Mensch.
Spiel mit den Genen.
Schönes neues Menschsein.
Maschinen, die unbekannte Spezies.
Diskriminiert vom Algorithmus.
Künstliche Intelligenz. Segen oder Apokalypse?
Was ist der Mensch? Vom Fortschritt und vom guten Leben. Eine Sendung von Burkhard Schäfers.
Ja, erstmal willkommen hier natürlich. Das Watson IoT Center in München ist das globale Headquarter der IBM zum Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit IoT, mit Sensoren, die Daten liefern, die eine künstliche Intelligenz verarbeiten soll.
Ein gläserner Büroturm im Münchner Norden, 23. Stock. Von hier oben sieht Heike Kamera alles in Spielzeuggröße. Häuser, Autos, Menschen, die zur Arbeit eilen. Spielerisch kreativ geht es auch an ihrem Arbeitsplatz zu. Die Elektroingenieurin und ihr Team forschen an Technologien, die das Leben da unten bequemer, sicherer, besser machen sollen.
IoT steht für Internet of Things, das Internet der Dinge, in dem verschiedenste Gegenstände vernetzt sind. Autos, Kühlschränke oder Straßenlaternen etwa. Seine Ideen probiert das Team von Heike Kamera auch im eigenen Büro aus. Deshalb ist die 23. Etage voller Sensoren.
Wir messen den CO2-Gehalt und wir haben eine künstliche Intelligenz trainiert, zu lernen, wie ein CO2-Gehalt sich verändert mit der Anzahl der Menschen, auch mit der Uhrzeit über den Tag. Und so wissen wir, wie viele Menschen im Büro sind.
Künstliche Intelligenz. Das bedeutet vereinfacht gesagt, technische Systeme greifen auf immer größere Datenmengen zu und versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen, um die eigene Funktionsweise beständig zu verbessern. Deshalb spricht man auch von selbstlernenden Maschinen.
Im Zukunftslabor des IT-Konzerns IBM stehen Schaufensterpuppen und ein Fahrrad, eine Mülltonne und Spielzeugautos. Außerdem unzählige Notebooks, angeschlossen an große Monitore. Heike Kamera tippt auf einen der Bildschirme und es öffnet sich eine Karte mit dem Münchner Straßennetz. Manche Straßen sind grün markiert, andere rot.
Und zwar hat uns die Polizei München mit Genehmigung der Stadt München historische Unfalldaten zur Verfügung gestellt. Wir wissen auch, welche Tageszeit es war, wie das Wetter zu dem Zeitpunkt war, wie der Verkehr zu diesem Zeitpunkt, als der Unfall passiert ist, war. Und damit können wir jetzt wieder ein Modell trainieren. Wir können eine künstliche Intelligenz darauf ansetzen, zu erkennen, wie muss die Kombination verschiedener Einflussfaktoren sein, damit es auf einem bestimmten Streckenabschnitt zu einem Unfall kommt.
Wenn das Programm recht hat, besteht auf den roten Abschnitten in der nächsten Stunde ein höheres Unfallrisiko. Die künstliche Intelligenz versucht also, mithilfe von Daten aus der Vergangenheit die Zukunft vorauszusagen.
Wenn Technik dabei hilft, Unfälle zu verhindern oder schnelle Hilfe zu schicken, würden wohl die allermeisten sagen, das ist gut.
Und wenn die Technik vorgibt, welcher Weg erlaubt und welcher verboten ist? Wenn sie die Einsatzplanung der Polizei übernimmt?
Was ist der Mensch, dem Maschinen sagen, was er zu tun und zu lassen hat?
Vielleicht wird man irgendwann mal sagen, das ist eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte gewesen. Mit der künstlichen Intelligenz lernt Technik das Lernen.
Armin Grunwald, Physiker, Philosoph und Experte für das Verhältnis von Technik und Mensch.
Die weltweite Kommunikation, der Datenverkehr mit großen Datenmengen, praktisch ohne Zeitverzögerung weltweit, das ist atemberaubend. Als ich jung war, kann ich mich noch erinnern, als so die ersten Live-Schaltungen im Fernsehen eingerichtet wurden, wie wackelig das alles war. Das ist erst 30, 40 Jahre her und trotzdem kommt es einem schon vor wie aus einer vergangenen Zeit.
Grunwald ist Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie und leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.
Der 59-Jährige berät Politiker, damit diese angesichts des technologischen Wandels gute Entscheidungen treffen können.
Wie umgehen mit dem Fortschritt in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Robotik oder Gentechnik?
Technik hat immer schon zum Menschen gehört. Manche Anthropologen sagen sogar, Menschwerdung in der Geschichte hat auch etwas mit Technikeinsatz und dann später auch mit Technikgestaltung, mit Instrumenten, mit Werkzeugen und so weiter zu tun. Von daher kann ich die Menschheitsgeschichte und auch den Menschen ohne Technik mir gar nicht vorstellen.
Technik kommt dem Menschen immer näher, durchdringt mehr und mehr Lebensbereiche.
Auf dem Smartphone sehen wir, was Eltern, Kinder, Freunde gerade machen. Stadtplan, Zugfahrkarte, Zeitung, alles auf einem Gerät. Wer etwas sucht, fragt Google, Alexa oder Siri. Einkaufen tun wir im Internet. Und dem Pflegenotstand sollen Roboter abhelfen, die alten Menschen das Essen bringen, sie an Medikamente erinnern oder sich mit ihnen unterhalten. Was ist der Mensch, dem künstliche Intelligenz das Denken und Entscheiden abnimmt, der von Robotern mit menschenähnlichen Fähigkeiten umgeben ist, der seine innersten Geheimnisse globalen Tech-Konzernen wie Amazon und Facebook anvertraut?
Armin Grunwald hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der unterlegene Mensch«. Im Vorwort schreibt der Physiker und Philosoph:
Auch einem Optimisten kann der Gedanke kommen, dass Folgenabschätzung und Ethik, dass Verantwortungsdebatten, engagierte Zivilgesellschaft und kluge Regulierungen möglicherweise nicht ausreichen, um die weitere technische Entwicklung auf einem menschenfreundlichen Weg zu halten.
Nach den Vorstellungen der Entwickler sollen wir mit Robotern zusammenleben, die uns immer ähnlicher werden.
Das Modell Pepper verspricht, wie ein persönlicher Begleiter zu sein. Es ist so groß wie ein Kind, sieht aus wie eine Spielfigur und kann mit den Augen rollen. Pepper wird zurzeit vor allem im Verkauf eingesetzt. Künftig soll er auch im Haushalt helfen oder einsame Menschen unterhalten.
Therapieroboter Paro, gedacht für die Altenpflege, sieht aus wie ein Seehund, reagiert, wenn man ihn berührt, und macht Tiergeräusche.
Der humanoide Haushaltsroboter Ama 3 kann Getränke aus dem Kühlschrank holen, den Tisch decken und die Spülmaschine ausräumen.
Armin Grunwald fragt in seinem Buch »Der unterlegene Mensch«:
Warum nun erscheinen Roboter als Gefährten vielen so attraktiv? Roboter sollen Eigenschaften haben, die wir an Menschen besonders schätzen, allerdings oft nicht vorfinden.
Roboter als bessere Menschen, stets zu Diensten, immer zuvorkommend und gut gelaunt. Was ist der Mensch, der sich mehr und mehr auf die Technik verlässt?
Der in einer fremden Stadt aufs Handy guckt, anstatt jemanden zu fragen, der sich auskennt.
Der Urlaubstipps im Internet sucht, während er früher auf die Expertin im Reisebüro vertraute.
Der im Büro lieber googelt, als den erfahrenen Kollegen anzusprechen.
Der Mensch wird zunehmend durch Algorithmen ersetzt, beobachtet Armin Grunwald.
Was mir in der digitalen Welt auffällt, besonders bei diesen Visionären, die reden über Menschen in einer bestimmten Weise. Menschen sind nicht so gut geraten, Menschen sind irgendwie schlecht. Und auf der anderen Seite werden Algorithmen auch beschrieben, aber die sind dann fair und objektiv. Und an der Stelle merke ich, wie ein eigentlich positives Menschenbild auf die Technik wandert und der Mensch wird demgegenüber zum Defizitwesen gemacht. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir diesen Erzählungen nicht kritiklos hinterherlaufen.
Was ist der Mensch? Von Gott geschaffen? Nach seinem Bild?
Wenn Gott uns also in Gottes Bild geschaffen hat und wir schaffen Roboter in unserem Bild, dann könnte es ja sein, dass Gott uns geschaffen hat, um Roboter zu bauen.
Anne Forst ist Professorin für Theologie und Computerwissenschaften an der US-amerikanischen St. Bonaventura-Universität. Sie versucht, zwei sehr unterschiedliche Menschenbilder zusammenzubringen. Das von Theologen einerseits und das von künstlichen Intelligenzforschern andererseits.
Es wird der künstlichen Intelligenz, gerade den Forschern, die menschenähnliche Roboter bauen, immer wieder vorgeworfen, sie spielen Gott. In der praktischen Forschung ist das überhaupt nicht der Fall. Wenn man sich mal vorstellt, dass es im Prinzip immer noch keinen Roboter gibt, der wirklich intelligenter als eine Ameise ist, dann wird man, wenn man menschenähnliche Roboter baut, sehr, sehr bescheiden. Es ist wirklich eher eine spirituelle Wanderung, weil man einfach lernt, wie unendlich komplex die Schöpfung ist und vor allen Dingen, wie unendlich komplex der Mensch ist.
Eine Frage, die Anne Forst beschäftigt: Was können uns Roboter über die Menschheit und über Gott lehren?
Die evangelische Theologin und Expertin für künstliche Intelligenz sagt: Indem wir versuchen, Maschinen zu bauen, die agieren wie Menschen, wächst unsere Achtung vor der Natur.
Womöglich erledige sich dadurch das Bild vom Menschen als Krone der Schöpfung. Zurückgehend auf die Antike und das Alte Testament ist es nach wie vor vielen präsent.
Wenn man sich mal die naturwissenschaftliche Entwicklung anguckt, dann war der erste Riesenschlag gegen den Menschen als Krone der Schöpfung die galileische Wende, wo also erkannt wurde, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Dann kam natürlich Darwin, der also feststellte, dass wir Primaten sind. Und jetzt haben wir eben die künstliche Intelligenz, die also das, wo wir dann immer noch dachten, da sind die Menschen besonders, wir haben Verstand, wir haben Vernunft, wir haben Selbstbewusstsein, dass das eben allmählich von der künstlichen Intelligenz eingeholt wird. Und wenn man sich diese Entwicklung mal anschaut, dann ist die Richtung eigentlich ganz klar. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung.
Was folgt daraus? Womöglich die Überlegung, wenn wir Menschen selbst zu unvollkommen sind, um an erster Stelle zu stehen, könnten wir stattdessen eine Spezies entwickeln, die diesen Platz einnimmt?
Auf den Philosophen Friedrich Nietzsche geht die Idee des Übermenschen zurück, als Überwindung des bisherigen Menschen.
Die sogenannten Transhumanisten führen diese Überlegung fort. Ihr Ziel ist die Verbesserung des Menschen. Selbst wenn das ein Gedankenspiel ist, eröffnet der technische Fortschritt schon heute neue Möglichkeiten.
Etwa in der Medizin. Wissenschaftler arbeiten an Bein- und Handprothesen, die, verbunden mit dem Nervensystem, möglichst genauso funktionieren sollen wie natürliche Gliedmaßen. Ein anderes Beispiel: hochtechnische Implantate können Gehörlosen oder Sehbehinderten helfen.
Und humanoide Roboter? Sind sie so etwas wie Nietzsches Übermensch? Der Mensch 2.0, eine verbesserte Version, ohne menschliche Unvollkommenheiten?
Rein technisch sind wir davon noch weit, weit, weit entfernt. Aber die Frage selbst ist eine ganz aktuelle. Wenn wir Roboter bauen, die ähnlich intelligent sind wie wir, das wäre dann die erste intelligente Spezies, mit der wir wirklich kommunizieren können, dann würde das eher uns bescheiden machen. Weil dann sehen wir, wir sind eben nichts Besonderes.
Anne Forst arbeitete früher am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Gemeinsam mit anderen forschte sie an zwei humanoiden Robotern namens Cog und Kismet. An der Technischen Elite-Uni galt die Theologieprofessorin als Exotin.
Ich finde es interessant, wie sich die Rollen vertauscht hat. Früher war die Kirche, die sprach Latein, die Priester waren die einzigen, die lesen konnten und die hatten die ganze Macht, weil alles, was sie machten, wurde eh nicht verstanden. Heute haben die Technologiefirmen die gleiche Rolle. Sie machen was, was kein Mensch versteht, was so kompliziert ist und sie kontrollieren unser gesamtes Leben und wir haben dem nichts entgegenzusetzen und das muss sich ändern.
Zurück im 23. Stock des IBM-Turms in München. Bei Heike Kamera, der Expertin für das Internet der Dinge.
Die Entscheidungen des Menschen werden durch die Unterstützung einer künstlichen Intelligenz besser.
Am Bildschirm ruft Kamera eine Karte des Rotterdamer Hafens auf. Mit 40 Kilometern Länge und Zehntausenden Beschäftigten ist er der größte Hafen Europas. Mit dem Ziel, ihn in Sachen Digitalisierung auch zu einem der modernsten Häfen zu machen, kommt ein Team aus Rotterdam alle paar Wochen nach München. Dort arbeitet man gemeinsam am Prototypen für eine künstliche Intelligenz, die einlaufende Frachter optimal lenken soll.
Wenn jetzt ein Schiff anfragt, wann und wo es in den Hafen einfahren kann, dann ist die Idee, dass eine künstliche Intelligenz dem Hafenmeister sagt, Wind ist sehr stark, Sicht ist nicht gut, der Verkehr ist auch sehr hoch. Lass uns doch schauen, ob wir nicht eine optimalere Zeit finden, wo das Risiko geringer ist.
Bei IBM heißt es, künstliche Intelligenz könne zu besseren Entscheidungen führen. Was aber heißt besser?
Die Maschinen können mehr Daten verarbeiten und auswerten, als es der Mensch kann. Den Schluss, welche Daten gut sind, welche Daten schlecht sind, das kann die Maschine nicht, weil das beruht auf Ethik, das beruht auf Moral. Der Mensch ist auch kreativ, das heißt, wir entwickeln vielleicht aus uns heraus neue Dinge, neue Gedanken, die es vorher gar nicht gab. Das kann die Maschine nicht.
Was ist der Mensch? Im Gentechniklabor verbessert?
Man kann zum Beispiel Fehler aus der DNA, die für eine bestimmte Erkrankung zuständig sind, herausschneiden. Man kann aber theoretisch auch dann an dieselbe Stelle etwas hinzufügen. Also letztlich sind den Veränderungen kaum Grenzen gesetzt, die man an der DNA vornehmen kann mit dieser Methode.
Die Medizinethikerin Alena Büchs ist eine der weltweit führenden Expertinnen zum Thema Eingriffe ins menschliche Erbgut.
Für Aufsehen sorgte vor gut einem Jahr die Geburt der chinesischen Zwillinge Lulu und Nana. Der Wissenschaftler He Jiankui hatte nach eigenen Angaben ihr Erbgut mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas so verändert, dass sie sich nicht mit HIV anstecken können.
Es ist ein ethischer Super-GAU, der dem Feld und der Forschung sicher geschadet hat. Viel zu früh. Eigentlich alle forschungsethischen Regeln, die wir haben und mit denen wir Forschung überwachen, gebrochen. Das hat natürlich dazu geführt, dass es einen großen Vertrauensverlust gegeben hat, dass die vielen Forscher, die das Ganze verantwortlich bearbeiten, sich nun der Frage ausgesetzt sehen müssen, ob sie da auch in Hinterzimmern Menschen in dieser Art und Weise verändern.
Alena Büchs ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München. Außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat und im Komitee der Weltgesundheitsorganisation WHO, das sich mit Veränderungen am menschlichen Genom befasst. Sie sagt, die Zeit drängt. Wenn die Menschheit sich Regeln geben will, was künftig erlaubt und was verboten sein soll.
Denn die Genforschung schreitet rasant voran. Obwohl das Tun des chinesischen Forschers He Jiankui weltweit geächtet wurde und öffentlich nicht bekannt ist, wie es den Zwillingen heute geht, stehen weitere Wissenschaftler in den Startlöchern.
Der russische Genetiker Denis Rebrikov will die DNA von Nachkommen gehörloser Paare so verändern, dass die Gehörlosigkeit nicht vererbt wird.
Bei den Eingriffen in die menschliche Keimbahn geht es darum, Erbkrankheiten zu bekämpfen. Zugleich stehen Möglichkeiten im Raum, bestimmte Eigenschaften des Menschen zu beeinflussen, ihm, so sagen die Forscher, zu verbessern.
Zunächst muss man sagen, dass diese Vorstellung, man kann mit einer Genveränderung auf einmal den Superathleten in Anführungszeichen schaffen, nicht zutreffen. Das Ganze ist natürlich in den meisten Fällen sehr viel komplizierter, weil man eben nicht nur diese eine Stelle am Gen hat.
Trotzdem hat sich der Deutsche Ethikrat jüngst mit dem sogenannten Enhancement befasst, also genetischen Eingriffen mit dem Ziel, den Menschen zu verbessern.
Da gibt es eine so große Bandbreite an möglichen Veränderungen, von denen einige durchaus sinnvoll erscheinen können. Also beispielsweise die Anpassung bestimmter Fähigkeiten an Veränderungen unserer Lebenswelt, Stichwort Klimawandel, während andere in Fantastereien dystopischer Art vordringen und sozusagen das dritte Auge und übermenschliche oder gar tierische Fähigkeiten in den Blick nehmen.
Wie wäre es mittels Genome Editing das Leben eines Menschen zu verlängern, seine Intelligenz zu optimieren oder ein Musikgenie zu erzeugen? Ethikratsmitglied Alena Büchs sagt,
wir haben auch ganz klar eine Reihe von Enhancement-Maßnahmen als unethisch sofort ausgeschlossen. Also solche, wo man versucht, eben den Menschen nach einer bestimmten Vorstellung zu formen.
Der Ethikrat sieht Eingriffe in die menschliche Keimbahn als kein dauerhaftes Tabu an. Für den Moment allerdings fordert er ein Moratorium, damit niemand klinische Versuche an Menschen unternimmt und ist sich darin mit einem Großteil der internationalen Wissenschaft einig.
Peter Dabrock, evangelischer Theologe und Vorsitzender des Ethikrats, hält die Risiken für unkalkulierbar.
In einem sind sich die Fachleute einig. Der Markt für geneditierte Kinder ist da. Kommerzielle Reproduktionskliniken könnten damit viel Geld verdienen. Sich weltweit darüber zu einigen, welche Technologien wann als ethisch unbedenklich bewertet werden, gilt als utopisch. Um wenigstens einige international anerkannte rote Linien zu setzen, will die WHO bis Herbst 2020 ethische Grundlagen zum Genome Editing am Menschen vorlegen.
Ich glaube, dass die ganz, ganz überwiegende Zahl derer, die mit diesen Technologien arbeiten, sich an die roten Linien halten werden. Die wenigen schwarzen Schafe müssen wir versuchen zu erwischen. Bis in jede Hinterhofgarage werden wir nicht schauen können. Aber die Linie zu ziehen, hinter der die schwarzen Schafe sich versammeln, das ist schon einmal sehr viel.
Wenn in diesen Tagen die romantisch verklärte Geschichte von Jesu Geburt im Stall erzählt wird, mag das eine Sehnsucht nach Natürlichkeit hervorrufen.
Der Mensch hat sich immer selbst weiterentwickelt und danach getrachtet, sich zu optimieren. Genau so ließe sich dann fast alle Formen der Medizin aus Natürlichkeitsgründen ablehnen. Aber hinter diesen Natürlichkeitsüberlegungen steckt ein Unbehagen mit einer Technisierung bestimmter Bereiche des Menschen und des Lebens, das man ernst nehmen sollte.
Was ist der Mensch? Angesichts der Fortschritte in der Biomedizin ist das keine abstrakte philosophische Frage.
Seit kurzem können Forscher Embryonenmodelle aus menschlichen Stammzellen bilden, ganz ohne Ei- und Samenzelle. Diese Organismen nennen sie synthetische menschliche Entitäten mit embryogleichen Merkmalen.
So wollen Wissenschaftler mehr über die allerersten Entwicklungsschritte menschlichen Lebens herausfinden. Noch gelten die künstlichen Embryonen nicht als lebensfähig. Trotzdem fragen Medizinethiker wie Alena Büchs, sind sie schutzbedürftig?
Zu welchem Entwicklungspunkt müsste man die Frage stellen, ob wir es hier eventuell mit Wesen zu tun haben, denen ein spezifischer moralischer Status zukommt? Oder gar könnten die einmal so embryoähnlich werden, dass wir ihnen sogar den Status des menschlichen Embryo zuweisen würden? Dieser ist nun, das wissen wir, notorisch umstritten und heiß diskutiert. Aber genau diese Fragen werden wir uns angesichts dieser Forschung stellen müssen.
Synthetische Embryonen, humanoide Roboter, künstliche Intelligenz.
Unkalkulierbares Risiko, Abhängigkeit von Technik, der Mensch als Defizitwesen.
Weniger Krankheiten, bessere Entscheidungen. Ein bequemeres Leben.
Ich glaube, dass das Ganze aber auch in Politik und Gesellschaft durchaus angekommen ist, dass wir uns künftig mit künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen.
Die Idee, dass künstliche Intelligenz uns übertreffen wird und wir dadurch unnötig werden und ersetzbar werden, halte ich theologisch für ausgeschlossen. Wenn überhaupt, wird die künstliche Intelligenz ein weiterer intelligenter Partner in der Schöpfung werden. Wir werden nie überflüssig, weil wir als Mensch was ganz, ganz Besonderes sind.
Jede Technik ist dem Menschen überlegen. Wenn Sie mit einem Spaten Ihren Garten umgraben wollen, dann geht das mit der Technik Spaten viel besser, als wenn Sie Ihre eigene Hand nehmen. Und daraus beziehen wir üblicherweise keine Minderwertigkeitskomplexe. Wir Menschen haben Fähigkeiten, die nach meiner Kenntnis bisher in keiner Weise durch Technik ersetzt oder gar übertroffen werden können.
Was ist der Mensch? Vom Fortschritt und vom guten Leben. Eine Sendung von Burkhard Schäfers. Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Rainer Delventhal und Andreas Potulski. Technik Roman Weingart. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2019.